Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 22. Dezember. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Das hier ist die letzte Podcast-Folge vor Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke zusammen, schon alles gekauft für das Festessen? Ich muss heute auf jeden Fall nochmal los, einen Weihnachtsbaum kaufen und eigentlich wollte ich auch noch Plätzchen backen. Aber ich glaube, sonst habe ich zumindest alle Geschenke beisammen. Also hoffentlich. Aber bevor wir uns jetzt so richtig auf Weihnachten konzentrieren, habe ich hier noch eine Folge Podcast für euch. Wir sprechen zwar nicht über Weihnachten, aber dafür über die Bauern in Castrop-Rauxel. Die sind nämlich ziemlich sauer und im zweiten Thema, da wird es dann vielleicht doch kurz ein bisschen besinnlich. Aber vorher gibt es erstmal die Kurznachrichten. Glück im Unglück. Das Sturmtief Soltan fegt über Deutschland. Gerade der Norden ist besonders schlimm betroffen, aber auch Castrop-Rauxel hat etwas abgekriegt. Gestern ist auf der Mecklinder Straße ein Baum auf ein Auto gekippt. In dem Auto saßen zwei Erwachsene und drei Kinder. Sie hatten aber wohl Glück im Unglück. Der Baum ist auf eine ziemlich stabile Stelle des Autos gestürzt. Die Kinder haben sich leicht verletzt und wurden zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Endlich fertig. Rund um den Stadtgarten gab es in den vergangenen 3 Jahren etliche Baustellen. Fast alle hingen mit dem Umbau des Landwehrbaches zusammen. Der Bach wurde durch den Umbau vom Abwasser getrennt und an einigen Stellen wieder aus der Erde geholt. Das ist für einen ökologischen Bach natürlich besser, hat aber noch mehr Vorteile, denn durch den Umbau ist die Altstadt jetzt besser vor Hochwasser geschützt. Der komplette Umbau hat laut EUV etwa 17 Millionen Euro gekostet. Gemeinsam statt einsam. Manche Menschen sind an Weihnachten allein. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Der Partner ist gestorben, die Kinder wohnen weit weg oder die Freunde feiern woanders. Wer Weihnachten nicht alleine sein will, kann Heiligabend im Wichernhaus in Castrop verbringen. Es gibt leckeres Essen, Kuchen, Musik und vor allem Gesellschaft. Ich durfte im vergangenen Jahr für eine Reportage dabei sein und ich fand es wirklich schön und kann es jedem empfehlen, der vielleicht noch nicht weiß, was er Weihnachten tun soll. Man muss sich auch nicht anmelden. Der Einlass, der beginnt hier in der Altstadt um 14.30 Uhr. Wir kommen zu unserem ersten Thema, das leider ja so gar nicht besinnlich und friedlich vor Weihnachten sein will, denn die Bauern sind sauer. Und um das Ganze mal zu erklären, ist jetzt mein Kollege Maurice Prior hier im Studio und es ist das erste Mal, dass er im Podcast ist.
Woo! Juhu! Grüß dich, Nora.
Ja, warum sind die Bauern denn jetzt so sauer?
Sie sind sauer, weil ihnen einfach Geld gestrichen wird. Sie haben bisher profitiert von Steuervergünstigungen. Sie müssen zum Beispiel keine Kfz-Steuer zahlen für ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Und sie haben einen Agrardiesel, der ein bisschen günstiger ist, wo sie sich Steuern, den sie darauf zahlen, wieder zurückholen können. Und das soll jetzt eben ab dem Januar des kommenden Jahres gestrichen werden. Und da sind die Bauern natürlich gar nicht erfreut drüber.
Wieso werden diese Zuschüsse denn gestrichen? Das tut die Regierung ja wahrscheinlich nicht aus bösem Willen, oder?
So ist es, aber wir haben das ja alle mitbekommen wahrscheinlich, dass der Haushalt 2024 ein bisschen ins Wanken geraten ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da musste jetzt an allen Ecken und Enden Geld zusammengekratzt werden und da hat man sich ja dann entschieden, bei den Bauern zu streichen. Das hatte ja auch dann die Folge, dass sich vom Brandenburger Tor einige versammelt haben, die dagegen protestiert haben mit ihren Traktoren. Auch aus Castrop-Rauxel zum Beispiel, also der vom Hof Kremerskoten, war der Vater Wilhelm auch vor Ort, hat mir der Jan am Telefon erzählt. Und hat da auch mit demonstriert.
Ja, du hast mit mehreren Bauern hier aus Castrop-Rauxel gesprochen. Trifft die das denn auch so hart?
Schon, also das sagen sie zumindest, dass das ja so Einschnitte von 500 Euro pro Monat sind, hat mir zum Beispiel Ulrich Dingebauer erzählt aus Deininghausen, wo er seinen Hof hat. Und ja, die Bauern, wie sie so sind mit ihrer offenen Art, so frei raus, sagen dann auch, ne, wird ihnen das Spaß machen, wenn irgendwie 500 Euro auf einmal weniger im Monat zustande kommen. Da rechnet er allerdings jetzt auch noch weitere Sachen ein. Der CO2-Preis steigt ja zusätzlich noch und auch der Strom wird teurer. Das sind ja alles Dinge, die die Allgemeinheit betreffen, die natürlich bei den Bauern noch on top kommen.
Ja genau, das Klimageld, was eigentlich das Ganze ausgleichen sollte, das wurde jetzt nicht mit beschlossen. Deswegen trifft das halt auch jeden und jede. Wie sehen die Bauern das denn? Die sind ja jetzt schon seit längerem unzufrieden. Sie sagen immer, es wird alles zu kompliziert. Es gab vor kurzem eine neue Düngermittelverordnung, die ziemlich viel Bürokratie mit sich gebracht hat. Ja, wie ist die Stimmung so unter den Bauern allgemein? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also der Ulrich Dingebauer hat so formuliert zum Beispiel, er sagte, er sei selbst nicht nach Berlin gefahren, aber mit den Gedanken und Gefühlen war er schon auf demselben Level wie die Kollegen, die da vor Ort waren. Also die fühlen sich, glaube ich, so ein bisschen wie die Melkkuh der Nation. Also wenn Geld gesucht wird und zusammengekratzt werden muss, dann wird eben schnell in der Landwirtschaft gespart. Auch in den vergangenen Jahren kamen viele Auflagen dazu, viele Förderungen sind ausgelaufen, konnten nicht verlängert werden. Also da ist einfach das Gefühl da, wir dringen nicht so richtig durch. Und der Jan Kremerskoten hat mir auch erzählt, er hat das Vertrauen in die Politik, zumindest in die Bundespolitik, eigentlich komplett verloren und sagt, die verstehen gar nicht, was die Probleme bei uns sind und die machen uns das Leben schwer.
Haben Sie dir denn verraten, was Ihnen quasi helfen würde? Also was fordern Sie jetzt von der Bundesregierung? Was würde den Bauern gut tun?
Ich glaube einfach so ein bisschen mehr Verlässlichkeit auf die Beschlüsse. Also mir wurde auch erzählt, eine Vorgabe, die jetzt 2017 gemacht wurde, wie man einen Stall bauen soll, die gilt heute schon gar nicht mehr. Da gibt es heute schon viel weitere Verschärfungen, die das Ganze kompliziert machen. Und das Darlehen, was man dann aufgenommen hat, um den Stall umzubauen, das läuft natürlich 20 Jahre. Wenn ich jetzt aber nach ein paar Jahren schon wieder außerhalb der gesetzlichen Vorschriften bin, habe ich natürlich wirklich ein Problem, weil ich das Ganze noch fertig finanzieren muss und schon von den neuen Gesetzen wieder eingeholt werde. Und dass sich das so alle paar Jahre irgendwie weiter verschärft und ändert, das ist, glaube ich, eine der größten Belastungen.
Ja, ich kann das schon verstehen, gerade weil ja viele sagen, wir müssten eigentlich mehr auf die Bauern vor Ort setzen, ne, damit man eben nicht so weite Wege hat und die Tiere auch besser vor Ort gehalten werden. Was sagt denn die Gegenseite? Also was ist denn die Argumentation der Bundesregierung, wieso das ja völlig legitim ist, diese Förderung zu kürzen?
Also zum Beispiel bei der Kfz-Steuer ist das eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Die wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also knapp 100 Jahren, eingeführt, um die Landwirtschaft zu motorisieren. Man wollte, dass die Maschinen nutzen und hat dann gesagt, dann müsst ihr aber keine Kfz-Steuer zahlen. Also dieser Zweck ist ja nun seit langem erfüllt, weil jeder landwirtschaftliche Betrieb mittlerweile natürlich mit Traktoren um die Gegend fährt.
Also so ein Ochsenkarren ist selten geworden.
Das findet man auch in Castrop-Rauxel nicht mehr. Und da kann man dann natürlich auch sagen, okay, dann ist das Ziel erreicht, dieser Vergünstigung, dann kann man sie auch wieder abschaffen. Nur ist es natürlich für die Bauern jetzt zu der Zeit auch schwierig. Der Dingebauer hat mir gesagt, er kriegt nicht mal die Saat für die nächste Ernte in den Boden, weil es ja im Moment so viel regnet. Das heißt, je nachdem, wie die Ernte nächstes Jahr ist, wird da vielleicht auch irgendwie der ganze Betrieb ins Schwanken kommen, je nachdem, wie teuer das dann alles wird.
Werden das denn auch die Menschen in Castrop-Rauxel am Ende spüren, wenn sie hier in den Hofläden vor Ort einkaufen?
Ja, das denke ich schon, weil der Dingebauer hat mir zum Beispiel auch schon erzählt, er wird die Preise in seinem Hofladen auf jeden Fall nach oben korrigieren müssen, weil das eben sich ansonsten nicht mehr rechnet. Ansonsten hat mir Herr Kremerskoten noch erzählt, alle werden es merken, wenn nicht im Hofladen, wenn man da dort vielleicht nicht hingeht, dann spätestens an der Supermarktkasse, weil sich das dann einfach natürlich fortsetzt und wir alle das wahrscheinlich an der Kasse dann merken.
Man muss jetzt aber auch noch sagen, wir nehmen den Podcast gerade auch am 22.12. auf, an dem Tag, an dem er erscheint. Und in der Bundesregierung wird ja auch gerade wieder fleißig diskutiert, ob man die Änderungen nicht doch wieder zurücknehmen will oder sich irgendwas anderes überlegt. Also das Ganze ist ja noch im Fluss und wird heftig diskutiert.
So ist es auch. Der Landwirtschaftsminister hat sich ja so auf die Seite der Bauern gestellt. Und es ist natürlich auch so, dass die Bauern dann wirklich ja protestwütiges Volk, wenn man das so sagen will, auch sind. Also die sind ja dann, die nehmen das nicht klagend hin, sondern die sind ja dann auch laut, haben ihre Stimme und sagen mit uns nicht und fahren mit den Treckern nach Berlin. Deshalb muss man mal abwarten, was jetzt am Ende dabei rumkommt. Jan Kremerskoten hat mir auch erzählt, dass es jetzt kein existenzbedrohendes Problem für seinen Betrieb ist, sondern dass er das schon irgendwo noch auffangen kann, wird sich dann zeigen. Es ist ja auch schon, ich glaube, fast die Hälfte der Betriebe in Deutschland sind in den vergangenen Jahren schon, haben geschlossen. Fast die Hälfte der Betriebe in ganz Deutschland haben in den vergangenen Jahren auch schon zugemacht. Also viel ist auch vielleicht gar nicht mehr da von den Betrieben, die gar nicht so überlebensfähig sind.
Wir werden sehen, wie das Thema weitergeht und werden natürlich mit unseren Bauern da weiter im Kontakt bleiben. Vielen Dank, Maurice.
Gerne.
Mit mir steht jetzt hier im Studio Fabian Hollenhorst, unser Redaktionsleiter, und wir sind beide im oder am Rande des Ruhrgebiets groß geworden. Ich weiß nicht, wie das in deiner Kindheit war. Wie viel hast du da so an Zechenkultur mitbekommen? Also ich bin gegenüber von einer Zeche aufgewachsen und dann mussten wir hier immer Steigerlied singen, in der Schule gab es das und man war dann regelmäßig in den Museen, die es ja hier so in der Umgebung gibt. Wie war das bei dir?
Da hast du aber noch eine ganze Menge mitbekommen, Nora. Also ich merke, dass es immer weniger wird. Bei mir, ich bin in Recklinghausen groß geworden, da ist es noch sehr viel gewesen in den 90ern, Ende der 90er. Wir haben ein Trainingsbergwerk, da kann man dann auch wirklich noch unter Tage etwas erleben und da waren immer sehr fleißige Bergleute, die einem das alles erklärt haben und da ist man dann auch mit der Schule hingefahren. Und ja, die Kultur war wirklich in den 90ern auch noch sehr Bergbau gesteuert, habe ich so wahrgenommen.
Jetzt stehen wir nicht hier, um uns über unsere Kindheit auszutauschen, sondern weil es in Castrop-Rauxel ein Jubiläum sich jährt. Was ist das denn für ein Jubiläum?
Ja, die Frage ist, ob man es wirklich Jubiläum nennt. Für viele war es ja auch ein trauriger Anlass. Am 23. Dezember 1983 war Schicht im Schacht. Zeche Irin hat dicht gemacht und damit die letzte Zeche in Castrop-Rauxel. Eine Stadt, die mal 5 Zechen gleichzeitig hatte und auch nur durch den Bergbau groß geworden ist, muss man ja sagen. Ich habe gerade noch eine Zahl gelesen. Als es mit dem Bergbau losging, zählte die Stadt Castrop-Rauxel, die es ja so dann in ihrer Gänze noch nicht gab, 2500 Einwohner. Also wenn der Bergbau etwas groß gemacht hat, dann auf jeden Fall Castrop-Rauxel. Und ja, im Jahr 1983 war das Kapitel auf jeden Fall zu Ende und damit ja auch wirklich ein ganz großes Kapitel in der Historie des Ruhrgebiets.
Ich habe schon in der Anmoderation versprochen, es wird ein bisschen besinnlich für das Thema, denn du hast mit einem ehemaligen Bergmann gesprochen und auch gesprochen über Weihnachten unter Tage.
Genau, Hans Frakowiak habe ich besucht, der passenderweise an der Glückaufstraße hier am Stadtgarten lebt, in dem Seniorenheim. Aber als ehemaliger Steiger ist das ja vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Man kennt ihn auch. Er ist heute 94 Jahre alt, aber vor so 10 Jahren, 12 Jahren hat er als ältester Blogger Deutschlands Schlagzeilen gemacht. Bloggen ist ja nicht mehr so ganz in, aber vor 10 Jahren war es das durchaus noch und Hans Frakowiak hat seine Geschichten aufgeschrieben und heute hat er mir erzählt im direkten Gespräch, dass er das gemacht hat, damit seine Enkel und Urenkel irgendwann mal lesen können, was der Opa, der Uropa denn früher so gemacht hat, weil er, und das ist so ein bisschen auch der Tenor der ganzen Sache, er glaubt, dass diese ganze Bergbaukultur immer mehr verschwindet und dass die jüngere Generation da gar nicht mehr so dran teilhat, wie man vielleicht früher noch die Bergleute geschätzt hat. Vor 5 Jahren haben uns alle insgesamt vom Bergbau verabschiedet. Seitdem, es war Corona, es war Energiekrise, haben wir echt nicht mehr so viel gehabt, bergbautechnisch. Und ja, er hat Weihnachten unter Tage verbracht, um auf deine Frage zurückzukommen, Nora. Es ist schon sehr... Ja, er hat es erzählt, aber er hat es auch aufgeschrieben, also ich kann euch das nur empfehlen, Castropper Geschichten googeln, da findet ihr seinen Blog und da seht ihr das noch, oder könnt ihr es nochmal ganz detailliert nachlesen. Während andere halt am Tannenbaum sitzen und Odo Fröhliche singen oder was man so singt, saß er dann da unten und hat Kohle gekloppt, ne? Also er hat gearbeitet.
Wie blickt er denn auf den Bergbau zurück? Weil ich habe immer das Gefühl, das wird schon extrem romantisiert und da wird gerne vergessen, dass, also Klaus Lieske, ein Apotheker aus Ickern, der hat uns das mal erzählt, dass das, sein Vater hat auch auf der Zeche dann in Ickern gearbeitet und der meinte, das war ganz normal, dass regelmäßig da ein Sarg rausgefahren wurde, weil da halt ständig Leute umgekommen sind.
Ja, ich glaube, das war wirklich Normalität. Es waren ja auch alles abenteuerliche Konstruktionen, die da unter Tage dann waren. Da war es ja auch nicht mal, also dass da mal was eingestürzt ist, war jetzt auch nicht selten. Und dann sind die Bergleute, die da gerade gearbeitet haben, gestorben. Ich glaube, die Menschen sind auf das, was sie geleistet haben, weil sie ja auch heutzutage, aber auch in den vergangenen Jahren mitbekommen haben, was für einen Aufschwung sie damit bewirkt haben für unsere Wirtschaft, für unsere unsere Industrie. Sie sind, glaube ich, stolz, dass sie das erreicht haben. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt stolz darauf sind oder dass sie das gerne gemacht haben. Ich habe mit vielen Bergleuten auch gesprochen, die gesagt haben, ja, ich war gerne Bergmann. Ich glaube schon, dass man seine Arbeit da auch mögen muss. Aber als sie unter Tage waren, an Weihnachten zum Beispiel, da konnten sie sich, glaube ich, auch eine ganze Menge Besseres vorstellen. Nur man muss auch sagen, dass heute nicht mehr viel vom Bergbau übrig geblieben ist. Da habe ich auch zum Beispiel mit Hans Frakowiak drüber gesprochen, aber auch mit anderen. Wir haben uns vor 5 Jahren noch groß vom Bergbau verabschiedet, wir als Medien ja auch. Wir hatten eine ganze Serie zur Zeche Irin zum Beispiel, aber auch deutschlandweit hat man da nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und seitdem ist es ruhig geworden und ich denke mir halt, die Menschen, die wirklich, wirklich unter Tage geschuftet haben, auch die dann noch mit der Hand die Kohle da wegtransportiert haben, die werden nun mal älter. Die können ihre Geschichten nicht mehr so erzählen und die jüngeren Leute, die wissen halt, gar nicht mehr so, was denn auf der Zeche überhaupt los war. Wir haben zum Beispiel in Castrop-Rauxel den Irin-Turm. Das weckt bei jedem Castrop-Rauxler Heimatgefühle. Aber wissen die Leute denn noch, was es damit auf sich hat? Und sonst fehlen mir so ein paar Bergbaubezüge in der Stadt. Kennst du noch welche, Nora?
Ja, schon noch. Also der Hammerkopfturm, der zählt ja auch noch dazu. Dann haben wir natürlich hier in der Altstadt die Kohleflözen. Also das Pflaster in der Altstadt bildet Kohleflözen nach. Das ist aber sowas, ich glaube, das weiß ich auch nur, weil ich bei den Ruhrnachrichten arbeite. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz normale Castropperin wäre, dann wüsste ich das auch nicht. Und natürlich so das allgemeine Stadtbild. Also jeder, der mal durch Ickern gefahren ist, der erkennt halt direkt, das sind alles diese kleinen Zechensiedlungen und so. Und da ist quasi das, da einfach das Erbe quasi der Zechenzeit. Aber ja, du hast schon gerade schon angesprochen, so ein paar Straßen gibt es, die hier nach Sachen benannt sind. Dann haben wir natürlich unseren berühmtesten Iren in Castrop-Rauxel, William Thomas Mulvaney oder Mulvaney, je nachdem, wie sehr man ihn eindeutschen möchte, der ja die Zechen hier hingebracht hat. An den wird ja auch immer mal wieder gedacht. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist zwar, wenn man hinguckt, dann findet man, und wenn man überlegt, dann fällt mir auch immer mehr ein. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte sich das so aufgedrängt. Was übrigens ganz lustig ist, der Reiterbrunnen, der hier auf dem Marktplatz steht, das war ja ein Geschenk des Verschönerungsvereins Castrop. Und damals hatte man abstimmen lassen, was die Menschen denn haben wollen. Wollt ihr was haben, was an die Pferderenntradition erinnert, oder wollt ihr was an den Bergbau erinnert? Und dann haben die Leute tatsächlich freiwillig sich für die Rennbahn oder die Pferderennen hier entschieden und den Bergbau abgelehnt. Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel so ein Denkmal, jetzt nicht den Reiterbrunnen abbauen, das wäre natürlich furchtbar, aber ob so ein ähnliches Denkmal vielleicht es helfen würde, das Ganze zumindest hier im Stadtbild prominenter zu machen oder auch in anderen Stadtteilen wie in Ickern.
Also ich finde schon, dass die Wahrzeichen in Castrop-Rauxel, allein schon durch den Irin-Turm, durch den Hammerkopfturm, dass die noch sehr präsent sind, und das will ich auch gar nicht anzweifeln. Ich will nur, dass die Leute, die neuen Generationen wissen, was da unter Tage abgegangen ist. Also zum einen, dass es sehr gefährlich war. Zum anderen, dass da wirklich beinharte Arbeit betrieben wurde, um diesen Aufschwung zu erreichen, den wir dadurch gehabt haben. Und das ist, glaube ich, sowas, das kann halt ein Irin-Turm nicht alleine machen, sondern da gehört ganz, ganz viel Arbeit dazu. Zum Beispiel halt auch in den Schulen, ne? Wir haben es beim Zweiten Weltkrieg erlebt, dass Zeitzeugen immer weniger werden. Und bei mir kam früher jemand in die Schule und hat mir aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet. Und dann wurde der für mich erstmal so richtig nahbar. Ich konnte das gar nicht in Büchern so nachvollziehen. Und ebenso finde ich das beim Bergbau auch, zwei verschiedene Themen. Aber dass jemand in die Schule kommt und sagt, so war es unter Tage, das habe ich genau gemacht, das finde ich halt für die Weitergabe dieses Kulturguts, muss man ja schon sagen. Weil wir alle werden ein bisschen rührselig, wenn das Steigerlied kommt. Wir alle freuen uns, wenn wir den Irin-Turm sehen. Und wir alle grölen bei Herbert Grönemeyers Bochum mit, wenn er sagt, dass Grubengold uns wieder hochgeholt hat oder Bochum wieder hochgeholt hat. Wir müssen es aber auch verstehen.
Du hast schon gesagt, morgen jährt sich zum 40. Mal das Ende der Zeche Irin. Gibt es denn da jetzt irgendwie eine Feier oder so, was Ähnliches? Ich meine, kurz vor Weihnachten ist auch ein bisschen undankbar, aber gibt es da irgendwas?
Nee, es gibt nichts. Es gibt zwei schöne Seiten in den Ruhrnachrichten und auch viel Content bei uns online, viele Bilder und tolle Geschichten. Man hat zum 25-Jährigen, also zum Jubiläum, groß was gemacht.
Ja, ich habe gerade falsch Jubiläum gesagt, weil ich wurde hier gerade schon, vor allem habe ich gerade schon so einen giftigen Blick zugeworfen, weil natürlich ein 40. ist kein echtes Jubiläum.
Genau, das nächste Jubiläum ist dann das 50., der 50. Jahrestag. Mein Problem damit ist aber, wie ich schon gesagt habe, dass die Menschen älter werden. Und dass das 50. Jubiläum sozusagen, das traurige Jubiläum, nicht mehr von vielen erlebt wird.
Naja, und die Bergleute haben ja auch ganz oft Krankheiten mitgebracht, ne? Irgendwie Staublungen und so, das kam ja nicht von ungefähr.
Genau, und ich finde es halt schade, weil das hat mir mein Besuch bei Hans Frakowiak auch gezeigt, um mal den Bogen zu spannen. Für ihn ist das normal, dass es vergessen wird. Er sagt, die Welt ist heute so schnelllebig und es gibt viele andere Sachen, und es gab sicherlich die letzten Jahre auch viele andere Sachen. Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Wir haben ganz viele Sachen aktuell, mit denen wir uns befassen müssen, aber das darf nicht vergessen werden. Und ich kann es verstehen, ich möchte hier auch niemandem Vorwurf machen, ich will nur dafür werben, dass wir alle nicht unbedingt diese Bergbaukultur, das machen wir schon, aber die Menschen, die da für uns geschuftet haben, dass wir die einfach nochmal ein bisschen ehren und wertschätzen, solange wir sie halt noch haben, weil irgendwann gibt es sie nicht mehr.
Ist, glaube ich, ein schöner Appell, gerade vor Weihnachten, wenn man jetzt vielleicht mal die Großeltern oder wenn man sie hat, Urgroßeltern trifft, einfach nochmal den Opa oder die Oma fragen, wie war das denn eigentlich damals, als Castrop-Rauxel noch richtig, richtig Zechenstadt war.
Und man wird schnell merken, wie es dann aus einem raussprudelt. Also Hans Frakowiak wollte nicht unbedingt am Anfang mit mir sprechen, oder sein Sohn sagte zu mir, ha, er weiß gar nicht, ob er das will. Aber als wir ins Gespräch gekommen sind, da habe ich mehrmals ein Lächeln gesehen von ihm und das ist meine persönliche Weihnachtsgeschichte.
Sehr schön. Vielen Dank, Fabian. Wenn ihr auf den letzten Drücker noch ein Geschenk sucht, dann schaut doch mal in den Shownotes vorbei. Wir haben zwei Ideen für Geschenke, die ihr noch ganz kurzfristig in der Altstadt besorgen könnt. Dieser Text mit den Empfehlungen und viele andere Texte, die stehen allerdings hinter der Paywall. Ein RN-Plus-Abo könnt ihr aber ganz unkompliziert testen. Die ersten 3 Monate kosten euch dann nur 3 Euro. Folgt einfach dem Link in den Shownotes und da erfahrt ihr dann mehr. Das war's mit dieser Folge Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten, ganz egal, wie ihr es verbringt oder wo ihr es feiert. Wenn ihr unserem Podcast-Team ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann bewertet unseren Podcast doch gerne, egal wo ihr ihn hört, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcast. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht und jede Bewertung, die ihr uns schickt. Und auch wir haben für euch zum Ende des Jahres etwas vorbereitet. Das erwartet euch dann in den kommenden Tagen hier in unserem Podcast-Feed. So, ich setze mir jetzt die Weihnachtsmütze auf und sage vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Feiert schöne Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Glück auf.